Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Folge 91 Worum Podcast. Titel der Folge ist Siehste? Siehste, Kuhlmann, siehste? Das war so der Tenor nach Abpfiff, als wir das Stadion verlassen haben und glückselig den 1:0-Sieg gegen Darmstadt gefeiert haben. Mein Lieber, wie geht's dir zwei Tage später?
Ja, immer noch gut. Ich habe noch so leichte Nachwirkungen. Diese 3,5 Sucuk-Pizzen, die ich vor und nach dem Spiel machen sich noch ein bisschen bemerkbar. Aber ich muss sagen, das ist das Sodbrennen des Siegers. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Nee, Alter, herrliches Stadionerlebnis, herrliches Bremen-Erlebnis.
Das Sodbrennen des Siegerts.
Ja, das Sodbrennen des Siegerts.
Ja, du greifst was auf, was in der Tat für mich dann auch an dem Tag mit am meisten hängen geblieben ist. Ein unfassbar geiles Stadionerlebnis war es wieder.
Achso, ich dachte die Sucuk-Pizza.
Ja, dir auch.
Ja, nein, es war Wunder. Es war einfach ein Traum von vorne bis hinten. Es war wirklich sowas von Genugtuung und können ja kurz erzählen, der Folgentitel Siehste, ja, der ja auch aus so einem leichten Triumphgefühl rauskam, während wir da aus dem Stadion tanzten, der fasst das eigentlich auch gut zusammen. So, wir haben es schon allen gezeigt und das Thema Jinxen erkläre ich hiermit auch für beendet.
Automatisch für beerdigt. Ja, das Siehste ist in der Tat eher etwas gewesen, was aus deinem Munde sehr, sehr häufig zu hören war, unter anderem auch mit großer Berechtigung, weil du mit Blick auf die Aufstellung ja ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen hast. Ich habe schon angekündigt, dass ich mich weigern werde, das über Gebühr abzufeiern, aber all credits to you. Das war schon in der Analyse und Voraussicht. Hut ab.
Mein Lieber, tu mir doch den Gefallen und feiere das ein bisschen ab für mich, weil wenn ich das selber mache, dann kommt das irgendwie nicht so sympathisch rüber. Nein, aber habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Grosso als zentraler Mann in der Dreierkette war nicht nur die richtige Vorhersage, das richtige Gefühl vorher, sondern es war auch, wenn man den Spielverlauf sieht, ein ganz wichtiger Baustein im Spiel dann, um da hinten den Laden auch zusammenzuhalten. Oder nicht?
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also war für mich auch gerade in der ersten Halbzeit, vor allem in der ersten halben Stunde, wo wir so ein bisschen Zeit gebraucht haben, um reinzukommen ins Spiel, war er für mich wirklich einer der ganz wesentlichen stabilisierenden Bausteine, ne?
Ja, wo also gerade die erste halbe Stunde, ich sag mal freundlich gesagt, war es ein bisschen Findungsphase. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, die hätten uns da fast gepackt, ne? Also die haben schon genau das gemacht, was Lieberknecht auch angekündigt hatte. Erstens, wir haben ganz gute Ideen gegen Dreierketten und zweitens, wir überfallen sie jetzt einfach und nutzen aus, dass bei denen, also bei uns, natürlich nicht alles eingespielt ist und alles noch ein bisschen wackelig war und viele Spieler, dann kam ja auch noch der Ausfall von Leo dazu, dass das bei uns natürlich noch keine gut geölte Maschine war in dieser Konstellation, das war halt klar und da hätte Darmstadt uns ja fast gepackt. Also die ersten zwei, drei guten Chancen waren ja nun klar auf deren Seite.
Ja, aber umso beeindruckender dann, wie das Team sich rausgearbeitet hat. Aber sprechen wir nachher noch drüber. Ich fand erstmal das Erlebnis geil, endlich wieder Ultras da und dann auch sofort eine geile Choreo. Ne? Und das hat ja wirklich von Anfang an die Zeichen und die Stimmung so angehoben und so sich so gut anfühlen lassen, dass das den Abend einfach wirklich nochmal perfekt, beziehungsweise perfekt gestartet hat, aber auch perfekt abgerundet hat. Ne? Stimmung war mega.
Richtig, ne? Und ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten ja beschlossen, wieder relativ früh auf den Plätzen zu sein, um zu gucken. Und ich weiß noch, irgendwann irgendwann meintest du dann zu mir, Alter, das sind ja immer noch irgendwie 50 Minuten. Und, ich meinte irgendwie, so halt mal die Klappe, das ist irgendwie so wie am Strand sitzen und aufs Meer rausgucken.
Ja, das stimmt.
Da braucht man irgendwie, auch wenn sich das immer alles, auch wenn im Prinzip gar nichts passiert,
aufsaugen.
Ich möchte bitte einfach hier sitzen und den Moment genießen. Danke fürs Bier.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, also Erlebnis von vorne bis hinten großartig. Wie gesagt, Choreo sah super aus, Stimmung war einfach gut, dann ist der Spielverlauf war top. Im Großen und Ganzen kann man sagen, von Anfang bis Ende hat es wirklich Spaß gemacht. Und danach dann auch noch entsprechende Stimmung im Viertel gut gewesen. Also von mir aus gerne, 5 Sterne, gerne wieder.
Ja, das kann man so sagen. Ja, und es war ja nicht nur für uns irgendwie, dass wir da verwöhnt wurden von der Atmosphäre als Fan, als Zuschauer, ja, sondern ja auch die Mannschaft, die hat das ja, ja, und auch der Trainer, die wurden ja nicht müde, das danach zu betonen. Ich kann mich an Interview-Ausschnitte erinnern von Füllkrug, der danach meinte, ey, wir haben hier jede Sekunde genossen. Ne? Ja. Es war einfach ein Traum. Oder ja. Dingchi, der halt sagte, ey, für mich als Bremer Jung, einer der schönsten Erlebnisse, ja, ne, hier spielen zu dürfen und hier so getragen zu werden, und meinte, außergewöhnlich, absolutes Highlight.
Und er hat ja wirklich die Vorarbeit zum 1-0, die er wirklich gut macht, ne, sprechen wir nachher noch drüber, die hat er ja wirklich vor der Ostkurve gefeiert wie ein eigenes Tor, ne?
Ja, und aber auch
er hat ja wirklich
recht
so abgejubelt. Ja, ja.
Aber auch macht er wirklich recht, gut, ne? Ja. Nachdem er natürlich, du hast ja ihm und auch vielen anderen Spielern, gerade den jungen Spielern, die da reingeworfen wurden, hast ja du ja schon die Nervosität angemerkt, ne? Haben wir eben ja schon angedeutet, dass Darmstadt da natürlich genau auch in diese Wunde rein wollte sozusagen, ja, und das ausnutzen wollte, und die das ja auch echt ziemlich abgewichst gemacht haben, ne, muss man sagen. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass sie jetzt auch nicht die zwingenden 100%igen Chancen hatten. Kann mich erinnern an so 2, 3 Schüsse aus der zweiten Reihe, an dieser eine Aktion Flanke, wo dann Seidel den irgendwie noch relativ akrobatisch irgendwie in 1,80 Meter mit der Seite immerhin aufs Tor kriegt, aber auch nicht wirklich gefährlich.
Pavlenka
musste jetzt nicht wirklich, ich glaube, er brauchte keine einzige Glanzparade.
Doch eine. Eine in der zweiten Halbzeit, den er wirklich gut mit dem Fuß abwehrt, wo ein Darmstädter in der Mitte zum Abschluss kommt und den Ball flach versucht an ihm vorbeizuschieben und er ihn mit dem Fuß noch so am Tor vorbeilenkt.
Okay.
Du hast recht. Also ich hab's in der ersten Halbzeit vor allem auch gesehen. Es waren zwar im Ansatz ein paar gute Szenen dabei, aber richtig gefährlich für Pavlas wurde es eigentlich nie. Und das war eigentlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, über das gesamte Spiel gesehen, einer der Punkte, die mich am meisten beeindruckt haben, dass Werder das defensiv trotzdem wirklich gut gemacht hat. Also auch gerade hinten raus, wo Darmstadt dann nochmal anfängt zu drücken und so, ne, und sie unbedingt kommen wollen, war übrigens auch ein Punkt, was Füllkrug auch meinte nach dem Spiel. Er meinte, ey, so beeindruckt gewesen von der Art und Weise, wie sie es dann auch hinten raus mit den Kopfbällen verteidigt haben. Und kannst du dich noch daran erinnern, als die Mannschaften ins Stadion kommen, meinten wir beide noch, ey, guck dir mal den körperlichen Unterschied an.
Ja, das meinte
Die ganzen Darmstädter sahen doppelt so breit und doppelt so groß aus wie unsere Startelf.
Ja, ja, es stimmt. Man wirkte wirklich so wie in so einem japanischen Sportmanga.
Ja, ja, genau, richtig.
Wo die Gegner alle so wie so Kleiderschränke.
Ja,
ne?
Genau.
Daneben liefen dann irgendwie, weiß ich nicht,
Schmied, Romano Schmied.
Und Schmied und so. Ne? Ja. Ja, gut, okay. Es gab natürlich für Darmstadt, muss man ehrlich sagen, es gab in der ersten Halbzeit, da hat auch Lieberknecht nach dem Spiel nochmal drauf hingewiesen, dass sie natürlich diese eine Situation hatten, das war auch in der ersten Halbzeit, wo wir den Ball verlieren und sie, glaube ich, 4-2 auf unser Tor zulaufen und man schon dachte, oh, und das dann aber so wahnsinnig schlecht ausspielen.
Mhm.
Ja. Wo, glaube ich, sogar Lieberknecht dann den Namen des Spielers hier, Melem war das, glaube ich, der den Ball hatte und die das dann einfach schlecht machen. Das sind natürlich Situationen, wenn die das vernünftig zu Ende spielen, dann kann das natürlich echt sein, dass deren Matchplan aufgeht und es nach einer Viertelstunde 0-1 geht und dass dann unsere Spieler noch ein bisschen kleiner aussehen.
Ja, aber im Großen und Ganzen muss man halt auch sagen, ich fand jetzt auf der anderen Seite auch, das ist ganz, ganz witzig, weil mir das im Prinzip eigentlich erst beim Gucken der Zusammenfassung aufgefallen ist,
ja,
aber 1-0, das Ergebnis ist halt dann unterm Strich für Darmstadt auch echt schmeichelhaft, ne? Ey, was wir teilweise haben liegen lassen an Chancen, ne? Also,
richtig.
Wow.
Richtig.
Das war mir ehrlicherweise gar nicht so bewusst. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich noch während der ersten Halbzeit ein paar Mal mich wirklich auch lautstark über Ehren aufgeregt habe. So nach dem Motto, ey, warum lässt er die Sachen so fahrlässig liegen? Ja. Und habe dann aber wirklich im Nachgucken des Spiels auch dann mit Fernsehbildern nochmal erst wirklich realisiert, was für eine sackstarke Leistung Dingschi abgeliefert hat. Exakt, alter Schwede.
Exakt, ne? Und dass da deutlich mehr Positives war als nur diese sensationell gute Vorbereitung des Tors von Füllkrug. Ne, dass der mehrere Situationen gehabt hat, in denen er sich wirklich so gut und auch dann irgendwann so clever verhalten hat und die Zweikämpfe gewonnen hat und wirklich sein Gegenspieler, dieser eine Innenverteidiger, der da reinkam für den gesperrten Pfeifer, was uns übrigens wirklich, ne, auch das haben wir vorher angekündigt, sehr in die Karten gespielt hat. Wie er sich da wirklich behauptet hat und wirklich gewachsen ist während des Spiels und wo du gemerkt hast, Alter, was hat der Typ für ein Potenzial? Ja. Und es mir in der Seele wehtat, dass es ihm wieder nicht gelungen ist, sein Tor zu schießen, obwohl er mehrere Chancen dazu hatte, die sich aber auch alle selber erarbeitet hat. Es war ja nicht so, dass er da Chancen vergeben hat, die ihm aufgelegt wurden, sondern es waren ja alles aus Situationen raus, in die er sich selber erstmal reingefightet hat.
Ja, und zur Wahrheit gehört halt in meinen Augen auch, ne, gegen einen etwas schlechteren Torwart macht der auch 1-2 Tore.
Richtig.
Also der Keeper hat ja wirklich unfassbar gehalten. Ja. Alter Schwede.
Richtig.
Ne? Also, gerade die 1-gegen-1 Situation gegen Dingschi, da kann ich mich an 2 oder 3 erinnern, wo er so irre lange oben bleibt und deswegen das Tor verhindert. 50% der Zweitligatorhüter sind da viel früher am Boden, dann gehen die Bälle von Dingschi auch rein. Ne?
Richtig, und wo es im Stadion so aussah, ne, und wie gesagt, da war ja wieder so ein bisschen der Barberjackenblock um uns rum. Oh, der Dingschi, der kann nichts, ne? So, wo du dann aber danach erst siehst, dass er eigentlich gar nicht die falsche Entscheidung trifft, ne? Sondern genau wie du sagst, der Torwart, die einfach gut hält. Also Dingschi, die aus der Bedrängnis eigentlich ganz gut aufs Tor bringt und das eigentlich jetzt auch keine Quatschaktion ist oder keine Lupferaktion oder keine, ne, sondern wo er eigentlich das richtig macht und versucht, den gegen die Laufrichtung oder einmal erinnere, denke ich, ne, wo er aufzieht und man denkt durch die Hintertorkamera, okay, er zieht auf und du siehst, er schiebt ihn, er will ihn in die lange Ecke legen, und der Torwart die aber irgendwie zumacht und er dann versucht über die kurze, das war eigentlich genau richtig.
Genau, und der Keeper irgendwie noch seine Hand reinkriegt, ne?
Genau, und die leichteste Aktion war dann dieses eine Abstauber-Ding fast nach dem Pfostenschuss von Niklas Schmidt, wo er eigentlich in Mittelstürmerposition da ist und wo ihm dann Niklas Schmidt im Weg steht und er den anschießt.
Ja.
Und deswegen das Tor nicht fällt, dann war schon viel Pech dabei, aber ey, Alter, für mich einer der Spieler des Spiels, also fand ich wirklich richtig, richtig gut.
Und überhaupt, ne, wir haben es in den letzten Folgen haben wir das auch immer irgendwie schon mal durchklingen lassen, dass es sehr interessant wird, wie es denn irgendwann mal ist, wenn Leistungsträger ausfallen, ne, und dass man erst dann sehen kann, wie intakt ist diese Truppe eigentlich. Ja. Und ich fand, dass das ein geiles Beispiel dafür war, dass es genau so ist, wie wir es vermutet haben und wie wir es uns auch gewünscht haben, ne? Weil allein die Tatsache, dass mit 5 Stammspielern, die ausfallen, und das sind ja auch nicht nur Stammspieler, sondern das waren ja auch alles Führungsspieler, also wirklich auch Leute, die laut sind auf dem Platz, die dirigieren, ne, die lenken mit Bittencourt und so, dass du jetzt Leute hast, die dann ins Team rutschen, ihr Ego komplett hinten anstellen. Da sind ja auch durchaus Leute dabei gewesen. Schmidt zum Beispiel ist jemand, der hat diese Saison deutlich mehr gespielt, auch gerade unter Anfang noch, und ist dann irgendwann auf die Bank gerutscht und da auch nicht wieder wirklich weggekommen. Und alleine, dass die auf den Platz kommen und Bock haben, ne, und auch und sich richtig den Hintern aufreißen und da richtig Alarm machen. Ich fand Schmidt war, also die, ich liebe die Pässe, die der spielt, das Auge, das der hat, ne, hat man hier auch wieder gesehen. Aber auch so Leute wie Romano Schmid, weißt du, Leo Bittencourt als jemand, der in der Offensive also ein bisschen Fäden zieht und auch dirigiert und auch so motiviert und so, dass Romano Schmid in die Bresche springt, ein richtig bockstarkes Spiel macht, kreativ, selber auch nach dem Spiel sagt, für mich eins der besten Spiele, die ich hier gemacht habe. Einfach jeder finale Pass ist bei mir angekommen. So, war einfach schön zu sehen, dass diese Truppe wirklich mit dieser jetzt erst recht Einstellung rangeht und sich reinarbeitet in das Spiel und es dann auch wirklich souverän zu Ende spielt.
Er hat es ja sogar noch anders formuliert. Er sagte ja sogar, Romano Schmid sagte ja sogar, heute war ich endlich mal mit meiner eigenen Leistung zufrieden.
Ja, genau. Ja.
Ne, und auch das ist mir erst danach in der Zusammenfassung oder in den Bildern im Real Life aufgefallen. Was er für geile Pässe gespielt hat, diese Steckpässe, mit denen er ja auch, war ja auch an der Entstehung des Tores beteiligt. Er war in fast allen gefährlichen Situationen, waren seine kleinen Füßchen beteiligt. Ja. Und ganz abgesehen von der roten Karte.
Ja, und dem Pfostenschuss, ne? Er hat auch so eine tolle Toraktion gehabt, mit dem, der an Pfosten klatscht in der zweiten Halbzeit.
Und der auch total gewollt und überlegt war. Genau da wollte er, ne, hat er den Kopf kurz oben und sieht, okay, jetzt nutze ich den Überraschungseffekt. Und dann geht der flach gar nicht mal besonders hart, aber der wäre wirklich, hätte
wär drin Torwart gewesen.
Er wäre drin gewesen, wenn er nicht an Pfosten gegangen. Ja.
Nein, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre, weil er nämlich noch das Schienbein des Gegenspielers trifft.
Okay.
So, macht er wirklich gut. Einfach hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht.
Ja. Muss ich auch sagen. Wobei man natürlich auch sagen muss, ne, dass sich natürlich die Statik geändert hat nach der roten Karte.
Ja, Schlüsselmoment für mich auf jeden Fall.
Dass du natürlich gerade Schmidt und Schmid, dass die natürlich auch ihre Stärken besonders ausspielen konnten, weil natürlich ihr direkter Widerpart mit Jasula, der sonst natürlich genau diese Räume besetzt, und da auch Angst und Schrecken verbreitet, sage ich mal.
Ja, wirklich.
Und der natürlich die Kreise dann stört und diese Steckpässe eben versucht zu verhindern, dass der dann eben nicht mehr auf dem Platz war. Wollen wir kurz über die rote Karte, darüber müssen wir noch ein bisschen ausführlicher sprechen, oder? Vor allem auch wegen der Reaktion danach.
Ja, genau. Also vor allem, was Lieberknecht sich nach dem Spiel da meinte rausnehmen zu können und wie er die Situation beurteilt, da bin ich leicht perplex zurückgeblieben, weil der ja wirklich sagt, das sei für ihn keine rote Karte gewesen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir im Stadion, wir haben es nicht sofort gesehen, ne?
Nee.
Also wir die Szene nicht sofort, sondern wir sind wirklich erst darauf aufmerksam geworden, als der Schiri dann zum Bildschirm beordert wurde.
Naja, man hat das Foul gesehen, ne? Und
ja, genau.
Es war so ein Klassiker, dass Schmid den Ball, glaube ich, vorbeilegt, ne? So, oder zumindest am Gegenspieler vorbeikommt.
Drüberlupft, ja,
und
genau.
Und dann merkst du diesen, das siehst du auch im Stadion, gut, das war jetzt weit weg von uns, aber trotzdem, du merkst diesen Kontakt. Ja. Und du realisierst sofort, okay, man merkt auch sofort, okay, das ist Krasula von der ganzen Motorik her, ne, von der Körpergröße und so. Und du denkst auch, okay, das ist ein Klassiker, jetzt kriegt er seine gelbe Karte. Dann hatte ich noch kurz überlegt, okay, hoffentlich sieht er auch gelb, aber für mich sah das wirklich aus, erstmal von Weitem, als hätte er ihn am Fuß getroffen oder so.
Ja, das Einzige, was mich irritiert hat, war, dass Romano Schmid wirklich so, also sofort irgendwie die Hand, also nach den Sanitätern rief und so. Und ich dachte
richtig,
so,
Richtig. Ja. So, und dann, erzähl du mal, also dann gab es Gelb. Ja, und
genau.
Was mir dann auch schon auffiel war, weil ich erkannt habe, dass es Krasula war, dass sich Krasula zu ihm runterbeugt und sich demonstrativ entschuldigt und so, wo ich dachte, okay, wenn der das macht, dann hat sogar, ich sag mal, dieser Grobtechniker, wo wir ja auch schon vorher überhaupt überlegt haben, wird man nach 23 gelben Karten noch gesperrt, spielt ja überhaupt so. Aber wenn der das macht, dann ist das schon ein Anflug von schlechtem Gewissen. Dann muss
ja,
das
genau
schon
das,
eine harte Aktion gewesen sein.
Ja, genau. Und dann haben wir halt gesehen, und das ist dann auch wieder Weserstadion 2030, ne, wenn das Raunen durchs Stadion geht und du siehst, der Schiedsrichter rennt raus zum Monitor. Und wenn er dann wiederkommt und du in dem Moment, wo du du den Pfiff hörst, das ganze Stadion anfängt, wie nach einem Tor zu jubeln, ja, weil sie ganz genau wissen, jetzt macht er mit den Zeigefingern, malt er den Monitor nach und dann greift er sich an den Hintern und zieht die rote Karte raus.
Ja. Und du weißt, wenn der Schiedsrichter nach einem Foul im Mittelfeld sozusagen, ne, wo es ohnehin schon gelb gibt, wenn der dann rausgeht, um zu checken, ja, und zwar dann ja gerufen wird, um zu checken,
ja, ja,
dann weißt du auch, okay, da wusste ich sofort, okay, Alter, das muss rot sein, den holen sie ja nicht raus und dann sagt er,
ja, genau,
okay, weiter geht's. Also,
aber wenn du jetzt die Fernsehbilder gesehen hast, ist es für dich klar rot?
Ja. Also, ja, ne? Tut mir leid, ja, der Tritt geht ja gegens Knie.
Ja,
also,
genau,
der geht ja halb hoch gegens Knie. Und ja, wir können gleich noch über die Lieberknecht, ich sag mal, Interpretation der Situation.
Ja, ja, genau.
Können wir ja gleich nochmal explizit sprechen. Aber wenn du die Fernsehbilder siehst, dann ist das klar rot, ja.
Übrigens auch alle Kommentatoren, Sportschau, Sportstudio, also wirklich alle sagen, ey, tut mir leid, er kommt viel zu spät, Sohle ist offen, Kniehöhe, ja.
Ja, so. Was man auch dann sieht, was mir auch während des Spiels nicht aufgefallen ist, sondern danach erst, dass der Schiri ja 3 Meter daneben steht.
Mhm.
So, also das ja wirklich vor den Augen des Schiedsrichters war und er ja dann gelb gibt, ja,
ja.
So, worüber man vielleicht streiten kann, ist das so eine krasse Fehlentscheidung, hier gelb und nicht rot zu geben, dass man die über den VAR korrigieren muss.
Mhm.
Das ist das Einzige, wo ich juristisch, sage ich mal, fußballjuristisch, ja, sagen würde, das könnte man vielleicht verargumentieren, dass man da sagt, okay, es ist keine krasse Fehlentscheidung, man kann auch noch dunkelgelb für dieses Foul geben, man muss nicht rot geben, man muss es so. Das vielleicht, ja, würde ich im weitesten Sinne auch dem Lieberknecht noch zugestehen, dass er sich da so über diese Situation aufgeregt hat, ja.
Aber
wie Lieberknecht es argumentiert, das ist wirklich für mich völliger Bullshit.
Was hat er noch gesagt? Er hat noch gesagt so Sachen wie, so bin ich früher laufend umgetreten worden,
ja,
was war das?
Er hat mehrere, ich sag mal, Anführungszeichen oben, Argumente, hat er gebracht. Das erste war, so faul, da bin ich früher ständig gefault. Also ich meine, das ist nun wirklich, ne? So, also das ist nun wirklich, also wir haben früher auch auf dem Schulhof auf die Fresse bekommen und meine Eltern haben mich auch verprügelt, das hat mir auch nicht geschadet. Also, ja, das ist wirklich überhaupt kein Argument, was 1983 mal beim 1. FC Kaiserslautern, ne, also wirklich, das ist Bullshit, ja.
Ja.
Dann sein zweites Argument war, jo, der kann ja weiterspielen.
Ja.
Da denke ich auch so, ey, also ab wann ist es denn rot? Ab einem Schienbeinbruch? Oder ja, ne, also das, ja, genau, ist doch auch überhaupt kein Argument. Und das dritte war dann, was er anführte, war, er trifft ja nicht das Knie des Standbeins,
ja, genau,
sondern das Knie des Beins, das in der Luft war. Ja, wo ich denke, ja, und das Knie, das in der Luft ist, das hat keine Kreuzbänder oder was?
Ja, also
das
rot,
ist
rot.
Wirklich für mich völliger Bullshit. Wenn er gesagt hätte, für mich ist das keine Situation, die man jetzt zwingend aus dem Kölner Keller nochmal weil die Aktion ja bestraft wird mit einer gelben Karte, hätte ich gesagt, okay, hast du vielleicht einen Punkt. Ja, so. Aber das Argument kam ja gar nicht, ne?
Ja,
sondern
nee,
es kam wirklich diese Argumente, die man ja zusammenfassen kann mit, stell dich nicht so an, ja,
ja,
du kannst ja weiterspielen. Also das ist wie am Freitagabend, der Linienrichter kriegt einen Bierbecher an den Kopf, ja, wo ist dann, warum brechen die das Spiel ab, ne, der blutet ja gar nicht.
Ja, ja, genau.
So denkt, sagen, ja,
also rote Karte ab sofort nur noch bei Splitterbruch.
Ja. Ja, ja, genau. Genau. Ne, muss schon die Axt im Schädel muss stecken bleiben.
Ja.
Damit,
ja.
Nein, also wirklich, das ist wirklich, das ist absurd. Ne?
Ja.
Und ich kann das auch in der ersten Emotion, weil er sich auch ärgert, weil natürlich im Spiel sein Matchplan geht natürlich auf, ne? Und die hatten
Ja.
uns schon mit dem Arsch an der Wand, die ersten 20 Minuten, muss man schon sagen, dass das natürlich ein Game Changer war, dass er sich dann darüber aufregt und so weiter. Aber ich habe es mir eben nochmal angeguckt, er wiederholt das ja sogar in der Pressekonferenz.
Ja.
Und da muss ich echt sagen, ey, bei allem Respekt, ne? Also das ist wirklich Bullshit.
Ja, ne, er brennt halt für seine Truppe und das ist dann auch die Wahrheit. Es ist halt der Kipppunkt des Spiels.
Ja gut,
Ne, also mit der Runde.
darüber
Ja.
müssen wir nicht reden, ne? Dass
Ja.
das Lieberknecht sagte, das ist der Knackpunkt oder so, ne?
Ja.
Und das hat Ole Werner ja auch gesagt, ne? Dass
Ja,
das
genau.
natürlich wichtig war und dass uns das erst die Tür geöffnet hat. Oder wir waren ja schon dabei, uns besser zu ordnen und uns auf Augenhöhe zurückzukämpfen, auch schon nach 15 Minuten. Ne? Das muss man ja
Ja.
auch sagen. Es war ja nicht
Ja.
so, dass die uns da an die Wand gespielt haben. Aber es war schon so, dass man gemerkt hat, da haben einige wackelige Knie. Und was auch ja verständlich ist, nach den Voraussetzungen, dass dann auch noch Leo kurzfristig ausfiel und so weiter. Aber dennoch, also da hat er, sage ich mal, einiges am Thema vorbei argumentiert, der gute Mann, wo ich sagen muss, also das ist wirklich, dass das eine rote Karte ist. Und einigen wir uns vielleicht darauf, der Schiedsrichter hätte sie sofort zeigen müssen.
Ja, da, ja. Also ehrlicherweise sage ich das jetzt auch erst nach Sichtung der Fernsehbilder, aber von da oben haben wir es einfach nicht so gut sehen können. Bleibe ich bei. Also das ist absolut absolut rotwürdig und da hat es schon für ganz andere Situationen eine rote Karte gegeben. Das war für mich. Er kommt halt einfach auch viel zu spät. So, also es ist ja noch nicht mal so, dass er irgendwie nur eine Millisekunde, aber der Ball ist ja wirklich über ihn hinweg und dann kommt die offene Sohle mit Stolle gegen. Nee, komm,
Und
also
das
nee.
ist das halt, ne? Und da muss man halt sagen, und da kann man ein taktisches Foul spielen, ja,
Ja.
so, aber da kannst du auch einfach den Fuß berühren, dann fällt der Gegner auch und der Gegner, ne? Aber der Tritt geht ja gegens Knie.
Ja,
So, und
genau.
da muss ich echt sagen, Alter, Klaus Krasula, ey, weiß ich nicht, ob der danach Mixed Martial Arts nach seiner Karriere,
Ja,
weiter, aber
genau.
das war wirklich, also das war wirklich
Ja, aber
brutal.
wo wir gerade sagen, Lieberknecht argumentiert aus der Liebe zu seinem Team und für den Club und so. Andersrum, auch Ole Werner nach dem Spiel, selten ihn so für seine Verhältnisse so emotional gesehen. Ne? Ey, der war ja wirklich so stolz auf diese Truppe und auf seine Spieler. Aber auch in dieser Form von ihm, in der Klarheit noch nicht gehört, weil er ja nach dem Spiel wirklich meinte, ey, so stolz auf diese Mannschaft, dass die jungen Spieler, die teilweise auch auf fremden Positionen gespielt haben, sich so reingearbeitet haben in dieses Spiel und wirklich jeder Einzelne seine Leistung so abgerufen hat und das alles ineinander gegriffen hat und das mit einem Sieg belohnt wird, meinte er, ich kann mich heute wirklich absolut nicht beschweren. Und denn das Horn hat ja wirklich Füllkrug auch geblasen, der wie so ein Vater in die Kameras sagt, ey, jeder einzelne dieser jungen Spieler hat das so großartig gemacht, ey, und es war in Kombination mit der Stimmung im Stadion einfach von Sekunde eins an ein absoluter Genuss.
Ja, also das war, glaube ich, wirklich einer der emotionalsten Momente oder ne, wo man gemerkt hat, Mensch, Ole, da zeigt er mal richtig Gefühle.
Ja,
Ne?
erzähl noch mal die Nummer mit der Pressekonferenz mit dem Typen von der
Ey,
Süddeutschen.
das war so lustig, die Pressekonferenz. Wie gesagt, und wir hatten, ich habe das eben erst gesehen, ne? So, und wir hatten ja schon die von dir zitierten Aussagen und das leichte Leuchten in den Augen von Ole, was wir eben ja schon als ungewöhnlich emotional gewürdigt haben. Diese Pressekonferenz ist dann ja immer so eine Stunde nach Abpfiff, ne?
Genau.
Und da ging es dann auch um die rote Karte und Lieberknecht wiederholte nochmal seine, ich sag mal in Anführungszeichen, Theorie. Ja.
Ja.
So, dann wurde das Thema gewechselt und dann kam Frage irgendwie bla 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 von der Süddeutschen, Herr Werner, tolles Spiel, Spitzenspiel gewonnen, Ausfälle kompensiert, Wahnsinnsstimmung im Stadion, große Gefühle. Wie war das für Sie? Und Ole, schön.
Das sind so Thomas-Scharf-Vibes. Ne?
Ja, aber du denkst wirklich so, okay, da hat er jetzt irgendwie nach einer Stunde wieder komplett runtergefahren. Schön.
Ja, genau.
Ja, schön, ne? Wo, glaube ich, die Süddeutsche auch mal gehofft hat, irgendwie was Zitierfähiges aus Ole Werner rauszukitzeln, ja. Ne? Was ein bisschen darüber hinausgeht aus dieser nüchternen Analyse. Aber da hat er sich dann wieder gefangen. Schön.
Ist für mich übrigens auch T-Shirt-Material. Einfach nur in Anführungsstrichen das Wort schön, Punkt, und dann unten drunter in klein, Ole Werner nach 1-0 Sieg gegen Darmstadt.
Ja, das Ganze lässt sich an Biederkeit im Prinzip nur noch steigern. Mit dem Maximum, was für manche Deutsche möglich ist, ist die Antwort, da kannst du nicht meckern.
Ja, genau. Ja, also genau.
Alles ist perfekt und ne, wie ist das? Ja, da kannst du nicht meckern. Ne? Da
kannst du nicht meckern, genau. Das ist auch mal, ne. Ja, aber auch deswegen passt er halt wirklich so gut nach Bremen, ne? Weil es halt in diesen Scharf-Vibe und in diese gepflegte Nüchternheit komplett reinpasst.
Ne? Ja, absolut. Aber wie gesagt, ich sag mal so, Ole, wir haben dich erwischt. Du hast Gefühle, genau. Ja? Du hast gebrannt und du hast dich gefreut und wir haben dein kleines Herz springen sehen und die Augen haben wir leuchten sehen. Streite es nicht ab.
Ja, genau. Aber auch tolle Bilder nach Abpfiff, ne? Also da ist mega. Er ja wirklich auch richtig ausgeflippt, ne?
Ja, mega, wirklich. Ja. Auch diese Umarmung, wie dann, ich glaube, Lücke der Erste, ne, der ja, dann genau. kam und die wirklich gedrückt hat. Ja. Und wirklich, du merktest die ganze... Ja, die ganze Erleichterung, die ganze Befreiung und wo du merktest, wie sie nochmal als Mannschaft gewachsen sind. Und auch das haben ja alle betont, alle Spieler und auch Ole danach, dass das eine schwierige Woche war und dass es natürlich auch dünnes Eis war, beziehungsweise dass da auch viel hätte kaputt gehen können, weil sie alle betont haben, wir für uns haben... Ja. Uns ja im Prinzip die ganze Woche haben mentalen Kreis gebildet und haben gesagt, so, wir motzen nicht, wir lösen das, ne, wir gehen das an als Gemeinschaft, ja, und wir vertrauen auf unsere Stärke und wir vertrauen auch den jungen Spielern, die jetzt viel Verantwortung und viel Druck haben und werden als Gemeinschaft daran wachsen. Und dass das so aufgegangen ist, das ist natürlich auch eine Befreiung und eine Euphorie, wo ich Pipi in die Augen kriege, weil ich mich so mitfreuen kann.
Ja, aber das macht ja auch für die letzten 7 Spiele, macht das doch auch was mit der Truppe. Also genau sich darin bestätigt zu sehen, ne? Und halt eben auch gegen solche vermeintlichen Widrigkeiten irgendwie sich zu wehren und den Rücken gerade zu machen und dann halt eben mit einem Erfolgserlebnis aus so einer schwierigen Situation rauszugehen, das gibt dir doch auch nochmal einen Push auch für die letzten Wochen, oder nicht?
Ja, weil es auch keine vermeintlichen Widrigkeiten sind, ne, wie du meintest, sondern es ist ja wirklich, und wir haben eine Sondersendung gemacht, plötzlich die Welt anders aussah. Ja. Ne? So, und ich weiß doch, dass wir damit, wie dicht sind wir am Weltuntergang? Weißt du
ja,
noch?
Genau.
So.
Ja, ja.
Und auch wirklich das Gejammer dann groß war und wirklich ja die Ängste groß waren, auch in dieser eigentlich positiv und vertrauensvoll gestimmten Werder-Bubble. Wir ja auch und du ja sogar noch mehr als ich, da wirklich auch ein bisschen Schiss gekriegt haben.
Ja.
Weil das natürlich keine irgendwie Ausfälle sind, sondern ja schon
Schwergewichte.
Die Säulen dieser Mannschaft waren.
Ja, genau.
Und wie das aufgefangen wurde und also wirklich, die können wirklich stolz sein auf das, was sie da geleistet haben. Ne?
Ja, und ich hatte nicht... Ja.
Nee, du?
Ich hätte nicht gedacht, dass ich das diese Saison nochmal sagen würde, aber selten kam eine Länderspielpause so gelegen wie jetzt.
Ja, und selten sagen das auch Spieler so offen, dass sie sagen, und auch der Trainer, der sagt, das wird uns jetzt erstmal gut tun. Ne, was auch nicht bedeutet, dass dann fast alle wieder, ne, also die Verletzten bleiben verletzt vermutlich, ne, auch nach der Länderspielpause noch, sprich Toprak, Friedel, Weiser.
Ja, aber die Infektion dürfte kein Thema mehr sein, hoffentlich.
Ja, oder neue, das, damit kannst du halt nicht kalkulieren, ne? Das sagt Uwe Werner auch, ne? Es gibt Dinge, auf die habe ich keinen Einfluss, wer Corona kriegt oder wer nicht. Also ne, bei dieser komischen Virusvariante, auch in meinem privaten Umfeld, ich kenn Leute, lieben Gruß Ulrike, die hat schon vor 4 Jahren ihre Tastatur desinfiziert. Ne, wenn selbst die irgendwo sich das wegholt und die wirklich, dann muss man echt sagen, okay, Alter, das ist,
da kannst du. Ein Stück weit nicht beeinflussbar.
Nee, da kannst du dir was abholen, ohne dass du Risiko gehst, ne? So. Und, aber nichtsdestotrotz, kommt uns jetzt natürlich super gelegen. Keine Frage. Aber umso wichtiger, diesen auch emotional wichtigen Moment erstmal auf der Habenseite zu haben und noch mehr zu wissen, okay, wir sind nicht nur stark, weil da ein paar Papas auf dem Feld sind, sondern wir sind auch stark, weil da auch ein Manuel Mbom reinkommt und ein Ehren Dingchi reinkommt und ein Agu die Seite wechselt.
Und ein Rapp auf der 6 spielt. Wie hat dir Rapp eigentlich gefallen?
Gut.
Ja, ne?
Also ich fand ihn auch gut. Ich fand ihn wirklich gut und ich fand wirklich, dass das genau so, ja, dass Ole da die richtigen Punkte gefunden hat, diese Ausfälle so zu kompensieren. Und ich kriegst gleich nochmal ausführlich Gelegenheit, ich weiß, du wartest drauf, nochmal zu würdigen, dass da jemand alles richtig vorhergesagt hat. Ne? Das wolltest du doch gleich nochmal machen, oder?
Ja, du kennst mich einfach zu gut.
Oh, ich liebe dich, mein Freund, ich liebe dich. Nein, aber dass das auch so aufgegangen ist. Ne? Und ich weiß nicht, wie das in der ersten Halbzeit gewesen wäre, wenn wir, sag ich mal, nimm's mir nicht böse, aber mit deiner Aufstellungspunktnose da reingegangen wären, mit Veljkovic in der Mitte und mit Mai und mit Rapp rechts, dann wären wir nicht ohne Gegentor in die Halbzeit gekommen, oder? Wie würdest du das sehen? Ganz wertneutral.
Das kann man
jetzt,
ja,
ganz
wertneutral das, jetzt. Das kann man natürlich nie wissen. Ich glaube, dass diese Mannschaft einfach aufgrund der Tatsache, dass sie sich vor dem Spiel geschworen hat, alle für einen, einer für alle,
ja.
Ja, dann hätte das auch mit meiner Aufstellung sehr gut funktioniert. Du Arsch.
Ja, entschuldige, aber da muss ich jetzt noch ein bisschen drauf rumreiten. Weil, wie gesagt, ich würde es weniger tun, wenn die Vorhersage gestimmt hätte und das Konzept aber nicht aufgegangen wäre. Nein, aber das war schon wirklich, ne? Und auch wenn du dann gesehen hast, Agu hat ein bisschen gebraucht, um auf seiner Seite sich erstmal zurechtzufinden. Ja, für Rapp war die Situation neu und auch Manuel Bomm, der in den ersten 10, 15 Minuten wieder so gewackelt hat, wie man es auch befürchten musste. Ne? Da gingen die ersten 3 Pässe, gingen erstmal zum Gegner. Ich kann mich erinnern, dass er irgendwie nach 5 Minuten auf seiner rechten Seite 3-mal versucht hat, einen Pass über 7 Meter zu spielen. Und und zwar 3-mal nacheinander. Und das Ergebnis war dann Einwurf Darmstadt ganz am Ende. So, kannst dich dran erinnern? Und wo auch schon dann in der Babajacken-Umgebung ganz so, oh, da werden die Mähne, man kann ja gar nicht so mehr. Ja, und man dachte, ey, scheiße, hoffentlich...
Fängt er sich wieder.
Ja, hoffentlich bricht ihn das nicht so, ne? Mhm. Und am Ende habe ich gelesen, er hat genau seine Stärken reingebracht, ne? Ja. Er war am Ende, glaube ich, mit Abstand der mit den meisten Kilometern, der ist über 12 Kilometer gerannt.
Mhm.
Ne? Hat er sich gelb da einmal abgeholt? Also da war einmal, da hat er seinen Gegenspieler niedergerungen, wo sich Lieberknecht auch wahnsinnig drüber aufgeregt hat, dass es keine gelbe Karte und das hätte eigentlich auch eine geben müssen. Aber er hat genau das reingebracht, wo dann auch in Niklas Schmidt, der dann im Laufe des Spiels gemerkt hat, okay, ich muss jetzt hier ich muss hier wirklich diese Zehnerrolle übernehmen, ja. Und das auch gemacht hat und die Position angenommen hat. Romano Schmid, der nach dem Foul dann irgendwann wieder aufsteht und diese geilen Steckpässe spielt.
Ja,
und,
genau.
Und auch Werder, die sich trotz der, die weiter ja auch an ihrem Konzept, an ihrem System festgehalten haben, ja, und trotz alledem, trotz des Ausfalls von Duxch und Leo in der Mitte, die ja wirklich die Faktoren waren, um unser Spiel bisher durchzuziehen, nämlich viel durch die Mitte zu spielen, ja, dass wir trotzdem weiter durch die Mitte gespielt haben, auch mit einem Dingschi, auch mit einem Füllkrug, und das einfach nur andere Spieler waren, die dann, aber die Idee wurde weiter durchgezogen, weil die Idee gut ist.
Ja. Ja, das fand ich auch, erstens beeindruckend, zweitens beruhigend. Ja, dass es halt eben trotz allem funktioniert. Ich muss übrigens auch sagen, kommt mir so ein bisschen zu kurz jetzt mit Blick auf Dingchi und so. Ich fand Füllkrug auch wieder so stark, ne?
Ja.
Ich meine, das Tor, da stiehlt er sich halt geil weg, aber einfach, da siehst du dann halt, wenn die anderen, wir haben sie Säulen genannt, wenn die dann irgendwie wegfallen und er irgendwie mehr oder weniger vielleicht noch mit Groß zusammen der einzige gestandene Führungsspieler auf dem Platz ist, so, dann siehst du halt eben wirklich auch, wie wertvoll der Typ neben seinen Fähigkeiten einfach auch offensichtlich für die Truppe ist, ne?
Ja, wobei ich mich sehr geärgert habe, weil er natürlich Ende der ersten Halbzeit zwei Riesen liegen lässt.
Ja. Ja.
Ne, wo ich dachte, okay, ey, und die waren beide im Prinzip, waren die leichter als am Ende dann das Tor, ne? Also auch das sieht relativ easy aus, aber ich meine sogar, dass er das selber gesagt hätte, so leicht ist er nicht, ne? Die Flanke ist zwar super, aber er nimmt ihn halt direkt mit dem linken Fuß als Dropkick.
Mit dem schwachen Fuß, ja, genau.
So, und schiebt ihn auch da in die kurze Ecke. Das war technisch schon,
war nicht schlecht,
schon
ja.
Sehr anspruchsvoll, das muss man schon sagen. Also der musste, also der war schwerer dann zu vollenden als diese beiden Riesenchancen zum Beispiel in der ersten Halbzeit, die eigentlich so eine klassische Füllkrug-Situation sind, wo wir uns durch die Mitte mit so Steckpässen durchkombinieren und er mehr oder weniger aus dem Lauf den sonst, wo er 99 von 100 flach humorlos in die lange Ecke haut und wo er die nicht macht, da war der schon mit am schwersten.
Anspruchsvollsten, naja.
Ja,
macht er wirklich gut, ne? Aber wo wir gerade bei technischen Kabinettstückchen sind, ey, wie gut war denn auch diese Szene noch, kannst du dich an die noch erinnern, von Nick Woltemade ganz am Ende?
Ja.
Wo er wirklich im 16er zwei Darmstädter aussehen lässt wie E-Jugendspieler, weil er den Ball so komisch so da so in der Mitte durchwurstelt.
Ja.
Und dann noch versucht, den Keeper zu überloppen.
Ja. Und wo wir auch dachten, dann alter Woltemade, jetzt will er ihn wieder so, ne? Weil er hat ja auch immer diesen Anflug von Bolzplatz.
Bruder Leichtfuß, jetzt ja, genau. Jetzt,
so, aber auch da sieht man danach bei den Fernsehbildern, das ist auch einfach geil gehalten.
Ja, also genau.
So viele Optionen hat er da gar nicht. Es ist gar nicht so, dass er da
zu nah dran,
besonders schön machen will, sondern das war im Prinzip, hat er sich da schon für die Variante entschieden, die am erfolgsversprechendsten noch war.
Ja, genau. Genau. Und die Szene, wie er durch die beiden in der Mitte durchgeht, die ist wirklich gut, ey. Das ist technisch nicht leicht, den Ball da so also enge Ballführung und dann in der Mitte durchzugehen, ey. Hut ab.
Ja.
Wirklich gut gemacht.
Wo du gerade meintest mit Säulen, ne, die man mal loben muss. Ja, Füllkrug und Grosso. Also für mich, ich glaube, also Grosso, der ja für mich, das habe ich mehrfach während des Spiels gesagt, Alter, das ist wie Klaus Augenthaler.
Ja.
Der hat ja wirklich ein Libero gespielt.
Ah.
Den klassischen Libero. Der da ja wirklich so viele Räume im richtigen Moment den Raum zugestellt hat, rausgegangen ist, der, glaube ich, über 90 Minuten eine Szene hatte, wo er nicht gut aussah, wo er in so ein Laufduell musste und der Darmstädter dann noch zum Abschluss kommt. Aber ansonsten ja an Souveränität wirklich nicht zu überbieten war. Ich möchte da aber auch noch einen zweiten Spieler nennen und das war Toni Jung für mich, den ich auch so gut fand.
Ja, solide Leistungsstunde, ne? Sehr, sehr, sehr unauffällig, aber irre zweikampfstark, fand ich auch.
Ich glaube, in der Halbzeit kam eine Statistik, da warst du, glaube ich, Bier holen als Strafe, dass du mit der Aufstellung nicht so redest. War da nicht was? Ja, ne? Möchtest du nochmal? Nee, auf jeden Fall kam eine Statistik auf die Anzeigetafel. Toni Jung, erste Halbzeit, Passquote 100%.
Ja.
Was natürlich in so einem Spiel, was natürlich ein wichtiger Faktor ist, um die Stabilität zu gewinnen, ne, mit diesen, wo du so viele Leute auf, ne, mit Agu und einem Bomben und den Umstellungen und Rapp auf der Sechs und so, was man nicht unterschätzen darf, wie wichtig das ist, dass du dann Toni Jung dann da hinten hast, der in der ersten Halbzeit nicht einen Fehlpass spielt.
Ja.
Was natürlich wichtig ist für die Stabilität und gerade nach seinem, ich sag mal, da war doch was in Heidenheim, wo ein Pass nicht ganz so gut ankam, sag ich mal, war das natürlich, also das möchte ich auch nochmal ausdrücklich hervorheben, dass ich das auch eine bärenstarke Leistung fand von ihm.
Ja, also Leistung fand ich auch super. Innenverteidiger haben ja in der Halbzeit gerne mal die 100%-Quote, weil sie halt eben immer den Ball nur zum Aufbauspieler über 5 Meter passen. Aber nein, das war schon gut. Also Jung ist ja sowieso auch ein irre zweikampfstarker Spieler ohnehin immer gewesen. Und wenn du jetzt mal so die letzten Wochen auch betrachtest, würdest du ihn rückblickend schon auch eher in der Innenverteidigung sehen. Ich meine, er hat bei uns ja jetzt immer links gespielt, wenn alle da sind. Aber innen sieht man schon auch, warum das eigentlich ursprünglich seine angestammte Position ist. Ne? Da ist er einfach echt abgewichst.
Richtig. Ich glaube sogar, dass wir ihn ja schon auf der linken Seite schon immer sehr stark gesehen haben. Und dabei vielleicht noch sogar noch unterschätzt haben, dass er in der Innenverteidigerrolle noch besser ist.
Ja. Ne? Ja, dass er auch bei Brøndby gespielt hat, ne?
Ja, und dass er, glaube ich, und ne, der linke Part in der Dreierkette, der ja sonst von Friedl besetzt wurde, dass das, glaube ich, daran liegt, dass Friedl schlechter auf dem linken Flügel ist. Und Jung deswegen auf den linken Flügel spielt, weil er da noch besser ist als Friedl.
Ja, weißt, genau.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar.
Also ich glaube, dass jetzt auch erst wirklich klar wird, wie wichtig der ist und wie sehr der uns weiterhilft und was der Typ für eine Verstärkung ist, was sonst vielleicht ein bisschen unterm Radar immer durchlief und vielleicht auch noch nicht genügend gewürdigt wurde. Aber ich fand ihn gerade jetzt gegen Darmstadt Monsterleistung für mich. Ja. Monsterleistung.
Ich fand ihn auch richtig gut. Ja, und jetzt ist Länderspielpause, ne? 2 Wochen lang ein bisschen sortieren. Ja. Und danach geht's dann gegen Sandhausen wieder zu Hause. Eigentlich, ich sag's jetzt mal, auch wenn es ein bisschen überheblich klingt, aber eigentlich der perfekte Gegner, um aus so einer 2 Wochen Pause rauszugehen, gerade weil es zu Hause ist, ne? Weil danach kommen dann ja wirklich die Knaller.
Ja. Absolut. Ja. Du kannst gleich nochmal die Knallerreihenfolge aufzählen. Ja. Ich möchte nur noch ganz kurz sagen, also ich glaube, was wirklich Rückenwind ist, ist halt, egal wie der Gegner heißt, es ist ein Heimspiel.
Ja, genau.
Weil nachdem auch und was die Fans da auch mit reingebracht haben und wie dieser Funke übergesprungen ist, sagte man, glaube ich, in den 80er Jahren, also wie halt Stadion und Mannschaft eine Einheit waren, gegen Darmstadt, dass das nochmal ein paar Prozent extra bringt, die dir auch, egal wann du spielst, Samstagmittag, Freitag nach Feierabend oder Sonntag nach dem Mittagessen, scheißegal, auch egal gegen wen, aber dass das uns sehr in die Karten spielt. Ja. Dann allerdings Sandhausen immer noch abstiegsbedroht. Ich glaube, die sind aber jetzt in der Rückrunde gehörten die jetzt auch, haben die auch schon einige Punkte gesammelt und haben sich stabilisiert, sind auch nicht zu unterschätzen, glaube ich.
Ja.
Haben, glaube ich, auch in Heidenheim gepunktet noch und so vor ein paar Wochen oder in Darmstadt, wie war das noch, ein 1-1 geholt. Aber trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass schwere Spiele nicht nur bedeutet, gegen direkte Aufstiegskandidaten, sondern auch gegen beißen, kratzen, Haare ziehen Mannschaften, die noch gegen den Abstieg kämpfen. Deswegen, ich wäre ein bisschen mit Pflichtsieg, aber eigentlich, nein, wenn du aufsteigen willst, musst du die holen.
Genau das wollte ich gerade sagen.
Ja, das ist so.
Ne, wenn du aufsteigen willst, dann, und wie, was du gerade gesagt hast, da wird ja dann wirklich auch ein Schuh draus, ne? Also, wenn du aufsteigen willst, musst du es packen, und das ist ein Heimspiel, so. Und, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir uns, und wenn es nur wieder ein hingerumpeltes 1-0 oder 2-1 ist, ich glaube, dass die Truppe einfach auch verstanden hat, dass genau diese Spiele eben genauso wichtig sind, wie die großen Samstagabend 20-30 Flutlichtspiele gegen den Tabellenführer.
Ja.
Wenn du es reißen willst, und das muss man dann ja auch sagen, klar, gegen Ingolstadt 1-1 und so, aber Im Großen und Ganzen hat man bei der Truppe ja schon auch den Eindruck, dass sie verstanden haben, ne? Dass du halt da nicht Schluri-Luri machen kannst, sondern immer irgendwie echt bei der Sache sein musst.
Ja, vor allem, wie gesagt, ne, hatten wir auch letzte Woche in der letzten Ausgabe oder vorletzten gesagt, Dämpfer Heidenheim vielleicht zur richtigen Zeit. Und die Ausfälle von den Leistungsträgern und Führungspersonen, dass das natürlich nochmal einen ganz anderen Spirit freisetzt, ne? Den ja, du genau. Da halt auch auf dem Platz hattest, ja. Ja.
7 Spiele sind es jetzt noch. Sandhausen ist das nächste und danach kommt dann der Dreierblock mit den, das sind dann für mich wirklich, glaube ich, die entscheidenden Spiele dieser Saison. Dann kommt bei St. Pauli, dann zu Hause gegen Nürnberg und dann auf Schalke. Ja. So, Ende April wissen wir, wie es aussieht.
Ja, das sind wirklich die direkten Spiele. Hast du die Tabelle gerade vor Augen? Ja. Nee, du hast sie im Kopf wahrscheinlich auch, ne?
Ja, nee, ich habe sie vor Augen jetzt gerade just.
Wir sind ja immer noch kein Tabellenführer. Warum?
Nee, das liegt eigentlich nur daran, dass wir in der Tordifferenz ein weniger als St. Pauli haben. So.
Ja.
Aber punktgleich sind wir mit denen. Wie gesagt, Darmstadt ist 3 Punkte hinter uns auf dem dritten. Und Schalke Vierter mit 4 Punkten weniger. Aber zum HSV.
Als vier Punkte genau. Hinter uns.
Genau.
Das ist auch noch nicht viel.
Nee. Also der HSV ist die erste Mannschaft, wo die Lücke mittlerweile schon groß ist, wobei die auch noch ein Spiel weniger haben. Ne? Aber derzeit liegen wir 9 Punkte vom HSV.
Ja.
Die Sechster sind.
Ja.
Und wenn wir auf die Tabelle gucken, ist es aber so, dass wir jetzt in die nächsten 4 Spiele spielen wir unter anderem gegen den Vierten, den Fünften und den Ersten.
Ja, genau.
So.
Wo wir natürlich im Prinzip, wo uns unentschieden dann ja auf dem Papier reichen würden, also ne, wenn wir, was weiß ich, mit dem 1-1 von St. Pauli zurückkommen, dann brauchen wir nicht unzufrieden sein, glaube ich.
Ja, ne? Genau, würde ich auch sagen, ja.
Ne? Und der Druck, und gerade Schalke und so, der Druck liegt bei den anderen, ne? Die
ja,
müssen
das
kommen.
Stimmt.
Ne? Und genau. Man muss aber sagen, Schalke hat sich stabilisiert. Die gewinnen ihre Spiele, auch gewinnen die auch dreckig, ne? Die haben jetzt 2-1-Sieg, glaube ich, gegen Hannover. Was auch hätte anders ausgehen können. Nürnberg hat gepatzt, hat auch nur unentschieden gespielt.
Genau.
Die fand ich sonst auch sehr stark die letzten Wochen. Ne, die liefen immer so ein bisschen unterm Radar durch. Aber die haben sich ja auch reingekämpft und haben rein rechnerisch ja auch noch alle Optionen und spielen auch noch gegen uns.
Ja, genau. Ja, deswegen wirkliche Crunch-Time-Spiele, ne?
Ja.
Und was ich aber glaube, dass der Schlüssel möglicherweise auch dann die letzten 3 Spiele sein können. Und da haben wir, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ein relativ leichtes Programm.
In so,
da bin ich mal.
Ja,
ja da haben wir halt Kiel, Aue und Regensburg. So, Kiel und Regensburg, wenn die sich so halten, wie sie jetzt sind, müssten die aus dem Gröbsten eigentlich raus sein, ne?
Ja.
Wobei bei Kiel weiß ich es nicht, bei Regensburg würde ich sagen, bei Kiel, die könnten auch nochmal richtig reinrutschen.
Ja, die haben jetzt gewonnen, aber.
Ja. Naja, und Aue, bis wir gegen die spielen, das ist der vorletzte Spieltag, ist bei denen, glaube ich, der Ofen aus. Also die haben ja jetzt schon 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.
Ja.
Aber haben halt auch noch ein Spiel weniger, trotzdem.
Ja, das ist gegen den HSV, oder?
Genau.
Ja, okay, also dann rechne mal 6 Punkte weniger.
Ja.
Nein, aber wir können nur hoffen. Also während wir dann unsere Spitzenduelle haben, die du gerade aufgezählt hast, ne, nach Sandhausen, liebe Leute, guckt auch immer parallel und drückt Holstein Kiel und Jan Regensburg die Daumen.
Genau.
Denn das Beste, was uns passieren kann, ist, dass die sich bis dahin schon gerettet haben und 12. oder 13. sind. Denn dann müssen die nicht mehr beißen, kratzen, Haare ziehen. Dann fehlen denen vielleicht die paar Prozent, die wir noch aufs Feld bringen müssen. Und eins möchte ich noch sagen, und dass ich jetzt dieses Mi, alle sind gegen uns und Werder und so, ey bitte, ne, das wäre respektlos gegenüber Agum, Bom und Ehren Dingchi und all den anderen, die da gerade über sich hinausgewachsen sind. Wir sind gut genug und vertraut dem großen Werder Bremen, hat
ein weiser Mann mal gesagt.
Hat so ein Spacken mit Brille mal gesagt.
Ja, komm, aber das wär jetzt startet wirklich die vielleicht wichtigste Phase der Saison und ich bin mal vielleicht können wir dann ja im Endspurt auch noch wieder auf den einen oder anderen Leistungsträger zurückgreifen. Zu wünschen mir. Aber jetzt heißt es erstmal 2 Wochen lang Wunden lecken und das tut man doch gerne nach einem 1-0 gegen den Tabellenführer, oder nicht?
Richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu Mannschaft und Trainer, sorry Ole, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese scheiß Länderspielpause. Das interessiert mich alles null, muss ich sagen.
Ja, doch, mir tut's ganz gut, das nächste Wochenende einfach mal irgendwie auch zu Hause einfach nur auf dem Sofa zu liegen.
Ja.
Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, aber da gucke ich lieber am Baum beim Grätschen zu, als, als Julian Draxler in irgendeinem Länderspiel.
Ja, aber komm, dann machen wir jetzt eine Schleife dran. Folge 91, siehste. Heißt die Folge. Und wir verabschieden uns jetzt in eine Länderspielpause. Wir werden sicherlich nochmal eine Folge machen, dann vor der Rückkehr auf dem Platz, oder? Davon machen wir nicht nächstes Wochenende. Machen wir nicht nächstes Wochenende, sondern dann irgendwie, weiß ich nicht, kurz vor Sandhausen-Spiel gucken wir mal, wie es passt, ne?
Diggi, wir müssen überraschend bleiben.
Wir bleiben überraschend, Freunde der Sonne. In diesem Sinne, genießt den 1-0-Sieg gegen Darmstadt. Wir sind Tabellenzweiter und freuen uns jetzt auf das, was noch kommt. Mein Freund, komm auch du gut in die Woche und ich gehe jetzt mal einen Tee trinken und meine doch etwas ramponierte Stimme ein bisschen ölen.
Ja, so ein bisschen spüre ich es auch noch, dieses Kratzen im Hals. Mit der Sitchup-Pizza hat sich entspannt mittlerweile.
Hat sich entspannt. Ihr Lieben, kommt gut.